Wie bauen Führungskräfte Vertrauen auf? Also unbedingt Verletzlichkeit zeigen und zulassen. Emotionen sind wichtig. Unbedingt selbst in die Reflexion gehen. Was ist eigentlich mein Menschenbild? Und Verantwortung wirklich abgeben.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: Vertrauen im Team als Schlüssel zum Erfolg. Mit New Work-Expertin Karin Lausch. Und hier ist euer Host und Fürgründer-Redakteurin Elena Todeva.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Besser gründen. Vertrauen ist ein entscheidender Faktor für erfolgreiche Führung. Ohne Vertrauen können Mitarbeiter nicht effektiv arbeiten und die Zusammenarbeit im Team wird erschwert. Wie Führungskräfte Vertrauen aufbauen und erhalten, erklärt uns heute New Leadership und New Work Expertin Karin Lausch. Karin, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Elena, vielen Dank.
Karin, warum ist Vertrauen eigentlich in der Arbeitswelt heute wichtiger denn je?
Ich glaube, wir merken, wie es ist, wenn wir keins haben, gerade mehr denn je. Und gerade jetzt im Moment ist es ja auch so, dass so ein ganz rauer Wind irgendwie gefühlt weht durch die Unternehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe von überall Menschen, die mir sagen, irgendwas hat sich bei uns verändert, es ist nicht gut und mir geht's auch nicht gut und ich sehe mich jetzt um und ich glaube, ich muss woanders arbeiten. Und irgendwie war das vor 1-2 Jahren noch ganz anders. Und viele Menschen haben das Gefühl, dass gerade in den Unternehmen falsche Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Und auch in der übergeordneten medialen Diskussion ist es so, dass es ja plötzlich heißt, wir müssen jetzt alle wieder leisten, wir müssen die Ärmel hochkrempeln, in die Hände spucken und mal wieder schuften. Und dieses ganze Thema von Mental Health und New Work und flexibles Arbeiten, das hätte uns ja irgendwie total faul gemacht. Das ist ja das, was gerade sehr polarisiert. Und ich glaube, das passiert deshalb, weil wir grundsätzlich im Arbeitskontext immer schon wenig Vertrauen hatten, weil wir im Taylorismus auch so sozialisiert worden sind, da braucht es eben auch kein Vertrauen, weil alle Prozesse waren irgendwie klar und es gab wenig Verantwortung, nur bei den wenigen Menschen, die fürs Denken zuständig waren und die anderen haben eben gemacht. Und da braucht es kein Vertrauen, weil es keine Risiken gab. Heute arbeiten wir so mehrdimensional und so komplex, dass natürlich wir alle irgendwie Verantwortung übernehmen müssen. Und wir haben aber nie gelernt, die auch wirklich abzugeben, die Verantwortung, und wirklich zu vertrauen. Und jetzt gerade, wo unsere äußeren Sicherheitsfaktoren wegfallen, also die wirtschaftliche Situation super schwierig ist und wir eine echte Strukturkrise erleben in der Wirtschaft, Polykrisen uns Angst machen und irgendwie schon seit Corona, eigentlich seit vielen Jahren, nichts mehr so ist, wie es mal war, fallen so viele äußere Sicherheitsfaktoren weg, dass wir plötzlich merken, wie es ist, wenn man innerlich eben so gar nicht sicher ist und kein Vertrauen hat. Und das ist auch das, was viele Unternehmen jetzt tun. Sie versuchen natürlich auch wieder äußere Sicherheitsmechanismen zu verschärfen und herzustellen, Kontrollmechanismen, Bürokratie, ne, Weisungen, um möglichst sicher zu gehen, dass Leistung passiert. Und das ist aus meiner Sicht eine große Rolle rückwärts, die wir da gerade machen.
Mhm. Ja, das kann ich unterschreiben. Das sehe ich, das empfinde ich auch so. Es kommt mir auch so vor, das ist so eine Art Gegenreaktion auf das, was jetzt während der Pandemie passiert ist, zu Beginn. Was würdest du sagen, ist die Basis für Vertrauen und wie entsteht Vertrauen?
Die Basis für Vertrauen ist das Urvertrauen. So, das sogenannte. Das Blöde am Urvertrauen ist, dass wir das nicht aktiv beeinflussen können, ob wir das mal gekriegt haben oder nicht. Das ist einfach da oder nicht, weil das viel früher entsteht, als wir wirklich Bewusstsein entwickelt haben. Das wird so im ersten Lebensjahr gebildet und entsteht eben daraus, ob wir ja gelernt und wahrgenommen haben, dass die Welt okay ist und ein guter Ort ist und dass wir bedingungslos geliebt worden sind und dieser Eindruck bei uns entstanden ist, dass wir der Welt bedingungslos vertrauen können. Und es gibt wirklich nur sehr wenig Menschen mit einem völlig intakten, ausgeprägten Urvertrauen. Die meisten Menschen haben kein komplett ausgeprägtes Urvertrauen und viele haben sogar einen echten Struggle mit ihrem Urvertrauen oder haben Urmisstrauen. Aha. Bis dahin geht das. Und das ist so die Basis für unsere Vertrauensfähigkeit im Leben. Das heißt aber nicht, dass die Geschichte da zu Ende ist, sondern natürlich können wir dann auch uns weiterentwickeln. Wir können neue Erfahrungen erleben, wir können daraus lernen und wir können an uns arbeiten. Deshalb würde ich sagen, die zweite Basis für Vertrauen ist die kontinuierliche Arbeit an sich selbst.
Mhm. Kannst du uns ein paar Beispiele nennen? Also was kann ich zum Beispiel tun, wenn ich merke, okay, mein Urvertrauen ist nicht wirklich da oder ist beeinträchtigt?
Ja, das kann sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen äußern, ne? Also ich finde, ein schönes Beispiel dafür sind so die Lebensanschauungen von Thomas Harris. die er im Rahmen der Transaktionsanalyse auch etabliert hat und die ich in meinem Buch zum Thema Vertrauen auch als Menschenbild bezeichne. Und dieses Menschenbild, das kann sich eben so äußern, als dass wir sagen, ich bin nicht okay, du bist okay. Das heißt, wir begegnen anderen Menschen immer mit dem Grundsatz, dass wir schlechter sind als sie. Und so sind wir alle erstmal ausgestattet. Also das ist so das Menschenbild, das wir irgendwie alle erstmal mitnehmen, weil wir natürlich als kleine Babys relativ hilflos sind. Also denken wir erstmal alle, um uns herum sind irgendwie alle stärker, besser, fähiger als wir selbst. Aha. Und dann gibt es noch die Ausprägung, du bist nicht okay, aber ich bin okay. Das ist dann umgekehrt, die Wahrnehmung, ich bin eigentlich besser als alle anderen. Auch das ist sehr verbreitet. Und dann gibt es die Ausprägung, ich bin nicht okay, du bist aber auch nicht okay. Das ist ganz fatal, weil das heißt, wir können weder zu uns noch zu anderen wirklich eine Beziehung aufbauen. Und dann gibt es, und das ist die einzig wirklich gute Ausprägung, die keine toxischen Muster hervorruft, das ist, ich bin okay, du bist okay. Mhm. Und das heißt, was will ich damit sagen? Ich kann erstmal anfangen, mich zu fragen, wo in diesen vier Feldern bin ich denn eigentlich? Wie gehe ich grundsätzlich mit anderen Menschen und mir selber um? Und was halte ich eigentlich von mir selbst und anderen? Gehe ich grundsätzlich mit dem Grundsatz durch die Welt, wenn etwas gut werden muss, dann muss ich das selber machen? Dann werde ich vielleicht sehr viele Anteile von ich bin okay, du bist nicht okay haben. Oder vertraue ich mir selber überhaupt nicht? Und hänge mich zwanghaft an andere. Ich übertreibe jetzt natürlich auch ein bisschen, ne? Aber da gibt es ja viele, viele unterschiedliche Ausprägungen. Vielleicht habe ich dann immer noch diesen Glaubenssatz eines Menschenbilds, in dem es heißt, ich bin halt auch nicht okay und ich muss mich an andere hängen, weil ich kann es ja nicht. Und dann erstmal zu gucken, habe ich eigentlich ein Thema mit Selbstvertrauen oder ein Thema damit, anderen zu vertrauen? Weil wir vertrauen ja in Bezug auf so viele unterschiedliche Dinge. Habe ich ein Problem damit, Verantwortung abzugeben? Oder habe ich ein Problem damit, Menschen meine verletzliche Seite zu zeigen? Wo ist denn eigentlich mein Thema? Und da fängt dann schon diese Selbstreflexion an, von der ich vorhin gesprochen habe, ne? Diese ständige Auseinandersetzung mit sich selbst. Und auf diesem Weg werden wir wahrscheinlich sehr viele Glaubenssätze entdecken, die mit Vertrauen oder Misstrauen zu tun haben, ne? Zum Beispiel, was ich eben schon sagte, ja, wenn etwas gut werden soll, dann muss man es selber machen, ne? Das ist so ein typischer Glaubenssatz, so ein limitierender Glaubenssatz, den jemand hat, der eben grundsätzlich davon ausgeht, ich bin besser als andere und ich vertraue anderen nicht. Und wer anderen vertraut, wird ausgenutzt. Das sagen übrigens 63% der befragten Jugendlichen auch einer Beiersdorf-Studie. 63% haben gesagt, wer sich auf andere verlässt, wird ausgenutzt. Und nur 19% der Jugendlichen haben grundsätzlich ein Vertrauen in eine bessere Zukunft für uns. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das an der Stelle zu sagen, weil du eingangs gefragt hast, warum ist es gerade jetzt wichtiger denn je? Corona hat auch ganz viel Vertrauen bei jungen Menschen sehr kaputt gemacht und war ein unheimlich einschneidendes Erlebnis ja auch in die Freiheit junger Menschen, die das hier überhaupt nicht kennen. Und wenn das die Menschen sind, die eben auch jetzt so langsam in den Wirtschaftsmarkt eintreten, in den Arbeitsmarkt eintreten, dann wissen wir eben auch, dass das nicht besser wird, ne? Mhm. Und dass wir wirklich aktiv daran arbeiten müssen, dass wir wieder Vertrauen fassen.
Mhm. Du hast ja vorhin auch schon erwähnt, es gibt konkrete Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, um sozusagen wieder ein bisschen mehr Kontrolle zu haben, was aber eigentlich kontraproduktiv ist, weil das genau das Vertrauen wieder wegnimmt. Vielleicht könntest du auch ein bisschen drüber sprechen, welche Auswirkungen hat Vertrauen eigentlich auf die Zufriedenheit, das Engagement, die Leistung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
Ja, super gerne. Also ich glaube, wir alle wissen, dass wenn wir in einer intakten Beziehung sind, dass es uns dann gut geht. Und wir wissen auch aus unserem vielleicht auch privaten Umfeld, wenn wir in einer Beziehung sind, in der wir das Gefühl haben, wir können nicht vertrauen oder uns wird nicht vertraut, dann geht's uns nicht gut. Ja. Dann nimmt uns diese Beziehung eher Energie, als dass sie uns Energie gibt. Und wir beschäftigen uns damit und wir wissen nicht so richtig, warum ist denn das so und was können wir dagegen tun? Und das geht ja bis hin dazu, dass es wirklich toxisch ist, ne? Und auch mental total den Mental Load erzeugen kann und krank machen kann. Und das ist nicht anders im Arbeitskontext. Also das ist einmal so diese Beziehungsseite. Wir haben alle eine Beziehung mit unserer Arbeit und wir haben Beziehungen auf der Arbeit mit KollegInnen, mit Führungskräften und so weiter. Und wenn die natürlich daran scheitern, dass Vertrauen nicht vorhanden ist, dann rauben uns diese Beziehung eher Energie, als dass sie uns Energie geben. Und wenn ich jetzt jetzt wende ich mich mal an all die Unternehmensführungen, die jetzt sagen, wir müssen jetzt wieder leisten und deswegen kontrollieren wir euch oder ne, ziehen die Zügel enger oder wir haben hier so ein neues Performance-Management-System und jetzt tracken wir euch alle, genau. Dann können Sie schon mal davon ausgehen, dass das eher Produktivität mindert, weil auf einmal eben alle sich mit diesen krankhaften Beziehungen beschäftigen, statt sich der Arbeit zuzuwenden. Und alles, was uns beschäftigt, was nicht die Arbeit ist, nimmt uns natürlich einen gewissen Grad an Innovationsfähigkeit, Leistungsfähigkeit, Produktivität. Das ist eine ganz einfache wirtschaftliche Rechnung, ja. Weil der Mensch nun mal nur 100% seiner Ressourcen irgendwie zur Verfügung hat, die er verteilt. Und das Zweite ist, wenn nicht vertraut wird, dann und diese ganze Bürokratie, die wir deshalb aufrechterhalten, weil wir Rahmenvereinbarungen schreiben, weil wir Performance tracken, weil wir alles kontrollieren und alles irgendwie auch versuchen in Regeln zu gießen, damit bloß niemand aus der Reihe tanzt und jede Spekulation irgendwie auch abdecken können, dann erzeugen wir damit natürlich auch einen unfassbaren Verwaltungsapparat, von dem wir ja eigentlich weg wollen. Und auch der raubt uns wieder Energie. Umgekehrt könnte man jetzt sagen, in einem Umfeld, in dem Menschen sich frei bewegen können, weil Vertrauen da ist, kann jeder Mensch sich auch frei entfalten. Das bedeutet also Potenzialentfaltung. Entfaltung, wir kennen das von Pflanzen in einem Topf. Wenn da nicht genug Platz im Topf ist, dann kann sich nichts entwickeln, ne? Dann wird die Pflanze auch nicht wachsen. So, wenn ich die in einen total engen Topf drücke, wird sie eingehen. Aber wenn die Pflanze einen großen Topf hat und so richtig Platz, um sich zu entfalten, um sich groß zu machen, um sich, ja, auszuprobieren, könnte man jetzt auch sagen, dann wird sie auch gedeihen. Und so funktionieren wir Menschen auch. Okay. Ne? Das heißt, Verantwortung wächst, wenn sie geteilt wird. Wenn mir jemand Verantwortung gibt, dann werde ich sie nehmen. Wenn man mir aber nicht wirklich Verantwortung gibt, sondern man will nur, dass ich der verlängerte Arm der Führungskraft bin und die will, dass ich alles so mache wie sie, dann habe ich ja gar keine Möglichkeit, mich zu entfalten. Und dann werde ich immer klein bleiben. Und vielleicht will ich mich dann auch gar nicht entfalten, weil ich mich in dem Umfeld gar nicht wohlfühle. Und das bedeutet, dass wir Menschen, um uns zu entfalten und in unseren Stärken zu arbeiten und um wirklich produktiv zu sein, unbedingt Vertrauen brauchen, weil es sonst nicht funktioniert. Deswegen heißt mein Buch auch Trust Me, warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist. Also deswegen habe ich das auch genau so drastisch formuliert, weil wir Menschen ohne Vertrauen einfach eingehen und uns nicht entfalten können. Mhm. Das, was wir aber wirtschaftlich gesehen unbedingt tun müssen, ist, uns entfalten, in unseren Stärken arbeiten, Ideen entwickeln, auch Risiken eingehen. Wir müssen mutig sein. Wir brauchen so einen richtigen Ruck durchs Unternehmen, ne? Wir müssen Experimentierfreude entwickeln. Und all diese Dinge, Risiken eingehen, mutig sein, innovativ sein, experimentierfreudig, die haben alle mit Vertrauen zu tun, weil sie natürlich Risiken birgen.
Sehr spannend. Du hast vorhin auch schon erklärt, wie man herausfindet, wo man sich befindet auf dem Spektrum sozusagen, wie und wie es entsteht, indem man das analysiert, wo man sich gerade befindet. Könntest du uns an konkreten Beispielen erklären, wie ich als Führungskraft, was kann ich konkret tun, um das Vertrauen in meiner Organisation zu fördern? Wie kann ich dazu beitragen, dass es entsteht, dass es wächst?
Gerade als Führungskraft dürfen wir, glaube ich, wirklich die Vorbildfunktion nicht unterschätzen. Das heißt, im besten Fall sage ich gar nicht so viel, sondern tue Dinge. Das finde ich immer wichtig. Und da gibt es so ein paar Dinge, die ich sehr kostengünstig und einfach direkt tun kann, um es anders vorzuleben. Und der wichtigste Punkt für mich ist an der Stelle, was die Führung angeht, tatsächlich Verletzlichkeit zeigen und Verletzlichkeit zulassen. Weil wir Menschen laufen immer noch mit dem Glaubenssatz durch die Gegend, Emotionen gehören nicht auf die Arbeit. Ne? Also es ist immer noch super verbreitet, dass du nicht einfach du selbst sein kannst bei der Arbeit, sondern du musst ja professionell sein. Ich weiß gar nicht, was Professionalität eigentlich sein soll. Für mich hat das, so wie wir das rahmen, immer sehr viel von schneide bitte einen Teil von dir ab, nämlich der Teil, der dich von deiner Arbeit abhält und hier funktionierst du. Und auch dieses Funktionieren kommt noch sehr aus dem Taylorismus, ne? Solange du hier die 8 Stunden, die du hier bezahlt wirst, die funktionierst du und was du machst, wenn du nach Hause gehst, ist egal. Das geht nicht mehr, ne? Also abgesehen davon, dass Menschen nicht 8 Stunden am Stück produktiv sein können mit der Art der Arbeit, die meisten von uns verrichten, sondern maximal 60% davon, funktioniert dieses ganze Menschenbild einfach nicht mehr. Das heißt, Verletzlichkeit zeigen und auch zulassen und Emotionen zulassen und menschlich mit den Mitarbeitenden connecten. Die meisten Führungskräfte haben aber ein Riesenproblem damit, auch einfach zu sagen, ich weiß es nicht oder kannst du mir helfen oder mir geht's gerade nicht gut. Also einfach diesen Raum mal aufzumachen und mit den Mitarbeitenden auf eine ganz andere Art und Weise ins Gespräch zu gehen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, Verantwortung wirklich abgeben. Und zwar, das habe ich eben schon gesagt, nicht nur, indem ich von jemandem erwarte, dass er oder sie genau das tut, was ich tun würde, sondern wirklich Verantwortung abgeben. Ziel ist klar, aber was du machst, um dahin zu kommen, ist dein Thema. Nur so können Menschen sich wirklich auch entfalten. Und dann gibt's natürlich eine ganze Menge an Dingen, die man noch tun kann. Ne? Zuverlässigkeit vorleben, Integrität, also so die Schnittmenge zwischen Tun und Sagen sollte möglichst übereinstimmen. Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz, das sind jetzt unfassbar viele Dinge, die ich dir noch nennen könnte, weil das Spektrum natürlich riesengroß ist. Aber es gibt eben auch neben dieser menschlichen Komponente und neben dem Vorleben dieser Werte, das ist ganz wichtig, gibt es noch einen anderen wichtigen Punkt, den viele oft vergessen. Wir neigen nämlich dazu, beim Punkt Vertrauen immer auf der psychischen oder Verhaltensebene an den Menschen zu denken. Also was muss der Mensch tun? Mhm. Aber in der Organisation gibt es noch etwas, was stärker ist als der Mensch, und das ist das System. Und was oft vergessen wird, ist die Arbeit am System. Ne? Es ist eben nicht nur die Arbeit am Menschen, es ist auch nicht nur die Arbeit am System, sondern es braucht wirklich beides für eine Veränderung. Und warum sage ich das? Weil in unserer Organisation, in dem System, im Unternehmen nun mal Strukturen bestehen und Prozesse und Regeln, die überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, dass Menschen vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Und wenn wir die nicht verändern, aber den Leuten immer sagen, vertrau doch mal und sei zuverlässig und halte dich an das, was du sagst und sei total transparent und offen und so weiter, dann werden diese Menschen an die Systemgrenzen stoßen, immer und immer wieder und total frustrieren und das Problem wird schlimmer, weil sie das ganze Zeug nicht glauben. Das heißt, die Strukturen der Organisation müssen natürlich auch darauf ausgelegt sein und passen, dass sie Vertrauen zulassen oder umgekehrt, dass sie kein Misstrauen erzeugen. Aha. Das heißt also, Führungskräfte können auch im eigenen Unternehmen mal gemeinsam auf die Suche nach den Dingen gehen, die Misstrauen erzeugen. Und das sind zum Beispiel Widersprüchlichkeiten. Also wo ist denn das Handeln und die Worte nicht kongruent beispielsweise? Das sind auch Silostrukturen, das sind Zielkonflikte. Also ich muss mich nicht wundern, wenn zwei Abteilungen nicht gut zusammenarbeiten, wenn ich den beiden Ziele gebe, die gegeneinander gehen. Also dann wird Finance immer andere Ziele haben als HR und es ist dann auch kein Wunder, wenn die dann den Closed Shop gegenseitig machen, weil sie sagen, ja, die haben ja gar nicht das gleiche Interesse wie wir. Und Silos lassen sich nie zu 100% vermeiden in großen Organisationen. Aber dieser Effekt lässt sich vermeiden, indem man eben die Zielkonflikte abbaut. Ne?
Aha.
Aber auch das Thema Intransparenz. Intransparenz macht total misstrauisch. Also wenn Menschen das Gefühl haben, hier ist was im Busch, aber niemand sagt uns was, dann fängt der Flurfunk an und auch da, dann fangen sie an, sich zu einem gewissen Teil damit zu befassen, statt produktiv sein zu können. Das nimmt Raum ein. Und interessant ist, dass Führungskräfte auch da wieder einen alten Glaubenssatz haben, der meistens heißt, das können die Mitarbeitenden nicht verkraften, das können wir denen nicht zumuten. Und als Führungskraft ist es meine Aufgabe, die Last auf den Schultern zu tragen. Wo ich auch denke, das war vielleicht mal sinnvoll, vielleicht gab es irgendeine Zeit, in der das mal sinnvoll war, aber wir sind heute, wir sind ja alle mündige Menschen, die ihr Leben managen und wir können in unserem Privatleben Kinder kriegen, Kinder erziehen, Weltreisen machen, Häuser kaufen und bei der Arbeit traut man uns nicht zu, mit einer schlechten Nachricht umzugehen. Das ist irgendwie sehr ironisch eigentlich, denn ich muss ja auch in meinem Leben mit schlechten Nachrichten umgehen.
Mhm.
Und dann einfach diesen Glaubenssatz mal abzubauen und zu sagen, nein, wir können den Menschen das zumuten. Wir können sie aber nicht damit alleine lassen. So. Und als Führungskraft ist es meine Aufgabe, transparent zu sein. Transparenz geht immer vor. Aber es ist keine Einbahnstraße. Natürlich muss ich kommunizieren. Natürlich muss ich dann auch mit den Emotionen umgehen, die bestimmte Nachrichten auslösen. Und wir müssen das gemeinsam tun, ne? Ich muss als Führungskraft also mit meinem Team in den Austausch gehen und ich muss da sein und ich muss Stabilität irgendwie auch ausstrahlen an der Stelle. Ich kann auch mal sagen, ey Leute, mir macht das genauso viel Angst als Führungskraft und mir geht's auch nicht gut damit und es ist total okay, dass es euch auch nicht gut geht. Aber das, was die Stabilität hier ausmacht, ist, dass wir ein Team sind und dass wir das gemeinsam schaffen. Ja. So, ne? Also mit Stabilität meine ich jetzt wieder nicht, oh, ich bin stark, weil ich bin die Führungskraft. Nein, ich kann auch sagen, auch mir macht das zu schaffen, aber wir machen das gemeinsam. Und das kann total viel Stabilität geben und zwar nicht in der Sache, sondern in der Beziehung. Und wenn die Beziehung gut ist, dann können wir eben auch mit schlechten Nachrichten besser umgehen. Ist im Privaten genauso, ne?
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Du hast jetzt bereits über die Kommunikation gesprochen. Hast du noch andere Beispiele dafür, welche Rolle Kommunikation spielt in Bezug auf Vertrauensbildung?
Ja, ich glaube, eine der größten überhaupt. Also so eine kontinuierliche, im guten Kontakt bestehende Kommunikation ist das A und O für Vertrauen. Das kennen wir auch alles aus unseren Beziehungen, ne? Wenn wir miteinander reden, dann ist gut. Dann haben wir meistens eine emotionale Nähe und auch eine kognitive Nähe und eine Verbindung. Und wenn wir nicht reden, vielleicht irgendwie zu wenig mal geredet haben, der Alltag überwiegt, ne, dann kommen die Missverständnisse, dann kommen die schlechten Emotionen hoch. Dann fühlt man sich so irgendwie weiter weg voneinander. Deswegen Kommunikation ist, glaube ich, das A und O. Das ist nun mal das Mittel, mit dem wir Menschen auch uns gegenseitig verständlich machen und verständigen. Und deswegen ist es unheimlich wichtig. Und ich habe auch im Buch über zwei Dinge besonders ausführlich geschrieben. Das sind so zwei, ja, ein bisschen methodisch gestaltete Dinge, über die ich da geschrieben habe. Das hat auch einen Grund, weil sie Kommunikation im Unternehmen greifbar machen, ne? Weil sonst kannst du Kommunikation, finde ich, immer schlecht wirklich greifbar machen. Aha. Und das sind zwei Dinge. Ich habe ja eben schon gesagt, Führungskräfte sollten ihre Mitarbeitenden nicht allein lassen bei schlechten Nachrichten. Und da gibt es ein Vorgehen, das wirklich schön ist und das Führungskräfte relativ easy einführen können in Unternehmen und das auch die psychologische Sicherheit stärkt. Und das nennt sich Hopes and Fears. Und bei Hopes and Fears geht es einfach schlichtweg darum, in den Austausch zu gehen über die Hoffnungen und Befürchtungen in Bezug auf, ne, in Bezug auf eine Nachricht, in Bezug auf eine Situation, wie auch immer. Und das kann ein Team gemeinsam tun und kann da auch wirklich kontinuierlich so eine Wand pflegen mit diesen zwei Spalten und kann einfach immer wieder in den Austausch darüber gehen. Was ist eigentlich gerade meine Befürchtung oder wovor habe ich Angst? Und was ist so eine Hoffnung, die ich vielleicht auch mit einer Veränderung verbinde? Denn Hoffnung und Befürchtung leiten unser Handeln meistens unbewusst. Und es ist deswegen ziemlich verschwenderisch, wenn wir nicht darüber sprechen, weil wir können uns Dinge immer auf kognitiver Ebene erklären. Aber wir entscheiden so gut wie nie auf kognitiver Ebene, sondern immer gesteuert von unseren Hoffnungen und Befürchtungen. Und deswegen finde ich es nur gut, auch in Bezug auf die vertrauensbildenden Maßnahmen, darüber zu reden, ne? Und dann auch mal zu gucken gemeinsam, guck mal, welche Befürchtungen können wir schon wegfegen, weil die sind gar nicht mehr da, oder welche Hoffnungen sind eingetreten, was können wir feiern, ne? Und das macht natürlich auch total verletzlich. Also damit habe ich gleich einige Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das macht verletzlich, das schafft Nähe, das schafft Offenheit und Transparenz und ist deswegen total empfehlenswert, das mal zu machen. Und ich erlebe auch immer wieder, wie das so die Stimmung ändert in einem Team. Mhm. Und das zweite ist die Retrospektive. Die Retrospektive kommt aus dem agilen Projektmanagement. Man muss aber überhaupt nicht agil arbeiten, um sie zu leben. Es glauben immer viele. Und die Retrospektive ist ja nichts weiter als ein Treffen in einem Team, in einer Gruppe, in dem man die Zusammenarbeit reflektiert, der, ich weiß nicht, vergangenen 3 oder 4 Wochen beispielsweise. Und dann guckt, hey, was ist eigentlich gut gelaufen und was wollen wir verändern? Und da gibt's eine Reihe wirklich ganz toller Methoden, wie man sich so dieser Retrospektive annähern kann und wie man das machen kann, damit auch Abwechslung da reinkommt. Und was aber viel wichtiger ist, diese Retrospektive sorgt eben auch für Kommunikation ganz, ganz viel. Sie sorgt dafür, dass wir üben, Dinge auch kritisch zu bewerten und zu hinterfragen. Und sie bringt uns bei, dass wir das dürfen, also das kritische Denken, dass das erwünscht ist, was ja auch nicht immer der Fall war oder ist in Unternehmen. Und sie fördert Vertrauen und psychologische Sicherheit, weil wir das natürlich tun miteinander und weil wir immer mehr lernen, hey, das können wir ja. Und wir können sogar gemeinsam besser werden. Also wir können uns entwickeln, ne? Und ich finde, dass die größte vertrauensbildende Maßnahme ist, dass wir uns gemeinsam beweisen, dass wir besser werden können. Dass wir Dinge, die uns stören, frustrieren, runterziehen, dass wir die verlernen können und dass wir gute neue Dinge gemeinsam lernen können. Und diese Entwicklung gemeinsam, die ist total vertrauensbildend. Und deswegen würde ich auch da jedem Unternehmen empfehlen, das als wirklich auf allen Ebenen feste Routine einzuführen. Das ist so eine reinigende Routine im Team. Wie wenn wir schlafen, da reinigt sich unser Hirn. Ja. Und genauso braucht ein Team auch so eine reinigende Routine, ne? Sowas, was neue Energie gibt, was den Schmutz rausfegt, ne? Und wo man einfach rausgeht und sagt, cool, wir sind total committed jetzt, wir haben alles aus der Welt geräumt, wir sind stark gemeinsam und können jetzt wieder in die nächste Iteration gehen und das kontinuierlich zu tun. Mhm.
Eine Frage, die sich hier bei mir eröffnet, ist, wie sieht's aus mit Authentizität? Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor. Es gibt viele Führungskräfte und Unternehmen, wo es Maßnahmen gibt, aber wo das irgendwie nicht ganz in Alignment ist. Also man spürt irgendwie, okay, das ist zwar irgendwie jetzt aufgesetzt, aber es wird nicht wirklich Vertrauen gelebt.
Ja, das wäre dann das Thema Widersprüchlichkeiten, ne? Also was du beschreibst, ist total gut, dass du das sagst. Das ist so ein bisschen das, was wir wo wir einmal so lang geschlittert sind beim Thema Integrität, ne? Du sagst jetzt Authentizität. Ich finde auch, das ist so ganz eng beieinander. Tue ich eigentlich, was ich sage? Und lebe ich auch danach? Und ist das, was ich sage, denke und tue, auch irgendwie im Verhältnis zueinander stimmig? Und wenn das nicht der Fall ist, und das ist wirklich oft der Fall leider, dass das nicht der Fall ist, dann erzeugt das Widersprüchlichkeiten und sogar Zynismus. Also das kann sogar Zynismus bei Mitarbeitenden erzeugen. Was meine ich damit? Das ist jetzt auch nur eine neue Sau, die hier durchs Dorf getrieben wird. Ist auch so ein ganz typischer Spruch für ein Gefühl, wirklich für so ein ganz zynistisches Gefühl in der Organisation, dass man irgendwie schon denkt, naja, was hier passiert, kann ich eh nicht mehr ernst nehmen, ne? Mhm. Und dieses widersprüchliche Agieren, das sorgt genau dafür, dass sowas passiert. Vielleicht ein Beispiel, was da total passt zum Thema Authentizität, was du gerade sagtest. Ich habe tatsächlich mal erlebt, wie ein Bereichsleitender in dem Falle zu seinen ganzen Abteilungsleitenden in einer Videokonferenz gesprochen hat und da gesagt hat, ihr müsst mir jetzt endlich mal vertrauen. Ne?
Oh genau. Mein Gott. Also,
warum vertraut ihr mir eigentlich nicht? Und dann war so ein bisschen die Conclusion, war so, ihr könnt mir ja vertrauen. Ne? So. Mhm. Und das Problem war aber, dass er eben genau dafür bekannt war, dass man ihm nicht vertrauen konnte. Also, dass er überhaupt kein Ohr hatte für Verletzlichkeit, dass Verletzlichkeit abgestraft wurde, ne? Dass er so ein ganz, ja, ich würde mal sagen, nach ganz tradierten, alten Führungsdenkmustern gehandelt hat, ne? So. Und das ist natürlich total widersprüchlich, wenn du dich hinsetzt und vor der gesamten Belegschaft erzählst, dass du total vertrauenswürdig bist, aber alle dich dafür kennen, dass das eben gar nicht der Fall ist. Und du eher dafür bekannt bist, dass du vielleicht mit Angst führst. Und das schürt Widersprüchlichkeit und Zynismus und verstärkt also noch das Misstrauen.
Mhm. Ich glaube, das ist auch so wie mit Confidence. Also Confidence is silent. Also man sollte, wenn Vertrauen da ist, braucht man nicht darüber sprechen. Es ist da. Man braucht nicht irgendwie ständig betonen, dass Vertrauen da ist und dass die anderen einem vertrauen können, oder?
Also würde ich auch sagen, würde ich dir zustimmen. Und gleichzeitig finde ich, man darf ruhig mal über Vertrauen sprechen. Okay. Aber wenn es jetzt so immer wieder dieses ist, ne, hey Leute, ihr könnt mir alle vertrauen und so, und ich sage das jeden Tag, dann ist irgendwie komisch, finde ich auch. Und gleichzeitig gibt es viele, auch in der Literatur, viele AutorInnen, die sagen, wenn man über Vertrauen spricht, dann ist es weg. Ne? Und da würde ich sagen, das sehe ich nicht so. Ich finde es total wichtig, dass wir aktiv anfangen, über Vertrauen zu sprechen. Okay. Weil wenn wir Vertrauensfähigkeit entwickeln wollen, also als Kompetenz, dann können wir das nur, indem wir darüber sprechen. So, ne? Also eine Kompetenz entwickelt sich nicht, indem wir sie ausschweigen. Aber genau, wenn das so dieses sehr Auffällige ist, so wie bei dem Beispiel, was ich auch gerade erzählt habe, dann ist es irgendwie meistens komisch, ja.
Mhm. Und wir haben davor darüber gesprochen, dass die Pandemie die Arbeitsmodelle auch sehr verändert hat. Also es gibt jetzt sehr viele, die hybrid arbeiten oder auch remote. Wie lässt sich Vertrauen in hybriden Arbeitsumgebungen stärken zum Beispiel?
Das ist auch eine sehr schöne Frage. ja, also Vertrauen in hybriden Arbeitsmodellen ist, glaube ich, auch gerade ein Riesenthema. Ne? Oder anders gesagt, ich glaube, das Thema ist ein großer Grund dafür, weil viele darauf keine Antwort haben, dass viele zurück ins Büro geholt werden. Also viele Unternehmen haben jetzt auch in den letzten Monaten wirklich einfach gesagt, so jetzt ist hier Schluss mit Homeoffice und ihr kommt komplett zurück. Auch große Tech-Unternehmen, die eigentlich sehr fortschrittlich normalerweise agieren. Ne? Davon bin ich gar kein Fan. Ich glaube, dass flexibles und hybrides Arbeiten die Zukunft ist und auch bleibt. Ich glaube aber, dass wir eben auch mehr dafür tun müssen in hybriden Arbeitsumfeldern. Was meine ich damit? Wenn ich mir angucke, wie wir arbeiten, wenn wir alle an einem Ort sind, dann habe ich vorhin ja schon gesagt, wir sind nicht 8 Stunden produktiv, sondern maximal 60%. Und den Rest der Zeit, die 40%, verbringen wir damit, von einem Ort zum nächsten zu gehen, also Wegestrecken, ganz wichtig. Wir verbringen sie damit, an der Kaffeemaschine mit KollegInnen zu sprechen. Wir verbringen sie damit, auf dem Flur jemanden zu treffen, mit dem man dann mal eben über den Urlaub spricht. Oder irgendwelche anderen zufälligen Arbeitsbegegnungen. Ne? Wir verbringen sie damit, aus dem Fenster zu starren, gemeinsam zu lachen, Quatsch zu machen. Ne? Also so völlig soziale Dinge, die wir total brauchen, um aufzuladen. Wenn wir im Homeoffice sind, entfällt das alles. Das heißt, an einem normalen Homeoffice-Tag würde ich sagen, ein durchschnittlicher Mitarbeiter, eine durchschnittliche Mitarbeiterin hat vielleicht so leider immer noch so 8, 9, vielleicht auch mal 10 Termine. Ne? Also Homeoffice-Tage sind fälschlicherweise total durchgetaktet. Aha. Obwohl sie sich eigentlich anbieten würden für Deep Work, also gar keine Termine zu haben eigentlich. Aber das kriegen wir nicht so richtig hin. Also sitzen wir zu Hause in einem Meeting-Marathon, sind völlig fertig und haben keine Ahnung, was unsere KollegInnen eigentlich machen, weil wir sind ja alle irgendwie im Meeting-Marathon. Was müssten wir eigentlich tun? Wir müssten eigentlich gar keine Termine an so einem Homeoffice-Tag machen. Wir müssten 60% Deep Work machen und dann müssten wir 40% Team Bonding machen. Also die Gespräche an der Kaffeemaschine nachsimulieren, die Gespräche auf dem Flur, die Wegestrecken. Ne? Damit will ich sagen, wir müssten uns bewegen gehen, wir müssten uns in Videokonferenzen reinschalten, wo man einfach da sein darf, wo man miteinander reden darf. Ich habe eine Zeit lang auch mit KollegInnen in der ganz krassen Corona-Zeit, da haben wir uns einfach reingeschaltet in eine Videokonferenz und haben Deep Work gemacht. Du konntest trotzdem miteinander reden. Es war so ein bisschen, als würde man im Büro am Schreibtisch sitzen, weißt du?
Ah, ist eine gute Idee.
Dann haben wir einfach 4 Stunden waren wir einfach online, aber man hat halt gearbeitet und trotzdem hast du diesen sozialen Faktor geschaffen, dass du hier und da mal einen Witz machen konntest, mal lachen konntest, ne? So wie wenn man eben im Büro sitzt. Und das wird aber meistens halt überhaupt nicht mitgedacht, dass das, was sonst passiert an ganz normalen Sozialfaktoren, dass das remote nicht passiert. Das heißt, das müssten wir grundlegend umstrukturieren, um richtig gut hybrid zu arbeiten. Wir müssten also das Teambonding mitdenken. Wir müssten die zufälligen Begegnungen mitdenken. Und wir müssten aufhören, zu glauben, dass wir 10 Meetings am Tag machen können und dass das in irgendeiner Form produktiv ist. Das ist nie produktiv, auch nicht, wenn ich vor Ort bin. Davon mal abgesehen. Aber genau, und da müssten wir investieren. Ne?
Mhm.
Und das tut aber niemand, weil ja niemandem klar ist, dass das Zeit ist, in der wir sonst auch nicht arbeiten. Das würde sich niemand eingestehen wollen. Ja? Das heißt also, eine Unternehmensführung würde nicht einfach sagen, stimmt, im Büro arbeiten wir ja auch nur 60-70%. Also können wir das ja im Homeoffice auch tun und den Rest quatschen wir nicht miteinander, weil da erzeugst du das ja selbst. Und dann fühlt sich das komisch an, weil das Non-Profit ist, aber es passiert im Unternehmen ganz automatisch.
Mhm. Na, da kommt wieder die Transparenz ins Spiel. Wie sieht es eigentlich aus mit Konflikten innerhalb des Teams? Wie baue ich da Vertrauen auf oder wie achte ich darauf, dass Vertrauen nicht gefährdet wird, wenn es zu Konflikten kommt?
Ich glaube, dass die Bewältigung von Konflikten sogar ganz wichtig ist für Vertrauen. Wir glauben, wenn wir von einem Team sprechen und von richtig guten, funktionierenden Teams mit psychologischer Sicherheit. Psychologische Sicherheit ist quasi ja das Vertrauen im Team, ne? Also eine sichere Umgebung, wo ich mich verletzlich zeigen kann, wo ich Verantwortung übernehme und wo ich auch keine Angst habe, eine Frage zu stellen oder Kritik zu äußern. Wir glauben immer, dass das Teams sind, wo es sehr harmonisch zugeht, also wo es keine Konflikte gibt. Und das ist ein großer Trugschluss, denn vor allem die Teams, die sich richtig gut streiten können und trotzdem entspannt bleiben und denen es trotzdem emotional dabei gut geht, das sind die psychologisch sicheren Teams. Und deswegen glaube ich, dass es ohne Konflikte gar nicht geht, Vertrauen zu haben. Mhm. Wir kennen das auch von unseren privaten besten Freundschaften oder Partnerschaften. Die Menschen, die uns am nächsten stehen, mit denen können wir uns meistens auch am besten streiten.
Ja.
Und die Menschen, wo wir das Gefühl haben, das trägt die Beziehung nicht oder es hat negative Konsequenzen für mich, da gehen wir dem Konflikt aus dem Weg. Und deswegen würde ich immer sagen, kultiviert den Konflikt, streitet konstruktiv und es wird sich auch im Vertrauen auszahlen, ne? Also das eine bedingt das andere. Gute Konflikte helfen, Vertrauen aufzubauen und Vertrauen hilft, gute Konflikte auszutragen.
Mhm. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, nur eine Frage, die sich jetzt bei mir ergeben hat. Was würdest du sagen, ist Vertrauen ein Top-Bottom, Bottom-Top oder beide Richtungen Ansatz?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, von allen Richtungen, oben, unten, rechts, links, außen, innen. Und wir alle sind in der Verantwortung. Wir alle sind wirklich in der Verantwortung. Und wir müssen eben auch bei uns selbst anfangen, ne? Deswegen startet auch das Buch beim Urvertrauen, beim Menschenbild und geht dann erst später so in diese ganze Team- und organisationale Umgebung. Aber, jetzt kommt das Aber, trotzdem ist es natürlich in hierarchisch geprägten Umfeldern so, dass es deutlich leichter wird, wenn Führungskräfte oder das Management hier in das Vorleben gehen und zeigen, dass sie das ernst meinen und dass sie das wirklich wollen. Und Vertrauen hat immer auch was mit Machtverlust zu tun. Immer. Und das ist der Beweis, ne? Also wenn Führungskräfte und das Management das echt ernst meinen, sich verletzlich zeigen, bereit sind, auf Status zu verzichten, Verantwortung abgeben und so weiter, also das so die Punkte, die wir vorhin auch schon durchgegangen sind, dann hat das einen unfassbaren Impact auf das organisationale Vertrauen. Von daher würde ich sagen, wir alle müssen anfangen, aber vor allem die, die in der Organisation die Möglichkeit haben, Regeln zu verändern und es besser zu machen.
Sehr schön. Und zum Schluss nur noch eine Frage. Könntest du uns die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen? Wie bauen Führungskräfte Vertrauen auf?
Oha.
Sagen wir drei Learnings. Drei Learnings.
Wie bauen Führungskräfte Vertrauen auf? Also unbedingt Verletzlichkeit zeigen und zulassen. Emotionen sind wichtig. Unbedingt selbst in die Reflexion gehen. Was ist eigentlich mein Menschenbild? Wie denke ich über mich und andere Menschen? Und wo muss ich da ansetzen, damit ich in ein konstruktives, gutes Menschenbild komme? Im Sinne von, ich bin okay, du bist okay. Und Verantwortung wirklich abgeben. Und nicht nur zum Schein, um dann später doch alles zu kontrollieren und selbst in der Hand zu haben, sondern Menschen wirklich den Raum geben, damit sie sich entfalten können und in den Vertrauensvorschuss gehen. Denn Vertrauen fängt immer mit einem Vertrauensvorschuss an. Niemand muss mir beweisen, dass er oder sie vertrauenswürdig ist, sondern Vertrauen kann erst entstehen, wenn ich Vertrauen gebe. Das ist immer der Anfang.
Wow, was für ein Schlusssatz. Damit war es das leider auch schon für heute. Ein großes Dankeschön an dich, Karin.
Danke dir für die tollen Fragen. Es hat total viel Spaß gemacht.
Danke auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.